Möglichst doch gerne mit. Wir steigen ein. Wir haben vorhin schon mal den Wochenspruch aus Jesaja 42 gehört. Ich gehe jetzt ein paar Verse weiter und lese Jesaja 42 ab Vers 5. Ich steige direkt mit dem Text ein und dann beten wir noch. Jesaja 42, 5 bis 9. Auch eine kleine Präsentation dazu. Jesaja 42, 5 bis 9. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem, den Lebensatem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Amen. Und du sagst hier, so spricht Gott, der Herr. Wir danken dir, Herr, dass du redest. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich uns mitteilst als Ausdruck deiner Größe und Ausdruck deiner Liebe. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich erkennen in deinem Wort, dass wir deine Größe, deine Schönheit, deine Herrlichkeit sehen und dass die Begegnung mit dir unser Leben verändert. So, gib uns Gnade zum Hören und mir zum Reden. Amen. Wir sahen seine Herrlichkeit. So beschreibt Johannes am Anfang seines Evangeliums die Begegnung oder die Zeit, die sie mit Jesus verbracht haben als Jünger. In den Wundern, die er getan hat, in dem, was er mitgeteilt hat, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. In seiner Gnade, vielleicht kannst du denken an die Situation, wie er der verurteilten Ehebrecherin begegnet, voller Wahrheit, wie er gerade mit den religiösen Menschen immer wieder sehr auf den Punkt gesprochen hat, darin zeigt sich seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist eigentlich eins der ganz großen Themen der Bibel, was sich durchzieht. An manchen Orten sehr plastisch, sehr greifbar. Dann wird berichtet, wie der Tempel eingeweiht wird oder vorher die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus und die Priester können nicht reingehen, weil es so voll ist mit Herrlichkeit Gottes, mit Gegenwart Gottes. Es ist wie so ein Kraftfeld, wo du nicht reinkommst. Ich habe so Science-Fiction-Bilder vor mir, aber es ist so dicht einfach. Und an vielen anderen Stellen ist es nicht so offensichtlich, aber zieht sich doch durch. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und da ist die Frage dabei, wie wir denn die Bibel lesen. Also ist erstmal grundsätzlich gut, wenn wir sie überhaupt lesen. Aber wenn du die Bibel liest, wie liest du sie? Worauf achtest du? Wir haben gelernt, viele von uns haben gelernt, und da tun wir auch gut daran, die Bibel persönlich zu lesen. Also, was sagst du mir in diesem Text? Ja? Du liest einen Text und dann sagen wir, es geht ja nicht nur darum, jetzt hier Informationen zu sammeln, so wie so ein Bibellexikon, aha, Korinth war eine Handelsstadt am korinthischen Isthmus und so weiter, sondern was hat das jetzt mit mir zu tun? Jesus, was hast du für mich? Und du darfst damit rechnen, wenn du Gottes Wort aufschlägst, dass Gott zu dir in deine Situation hinein reden will, sogar durch Texte, die in ganz andere Situationen hineingeschrieben wurden. Und dann kannst du auch die alten Geschichten lesen und dich selber sozusagen in der Geschichte unterbringen. Wie komme ich denn hier vor? Ja, also wir lesen die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und dann denken wir daran, wovon Gott uns befreit hat oder wo wir Befreiung brauchen. Dann geht das Volk durch die Wüste und dann tun wir gut daran, darüber nachzudenken, wo wir vielleicht gegen Gott in der Rebellion sind, wo wir murren, wie dieses hungrige, nervige Volk da in der Wüste, wo wir genauso ticken. Du liest Hiob und du denkst über Leidenserfahrung in deinem Leben oder um dich herum nach. Wir lesen von den Heilungswundern von Jesus. Denkst du daran, wo du Heilung brauchst, wo du Heilung erlebt hast, du bist vielleicht ermutigt, neu für Heilung zu glauben. Wir lesen von der Auferweckung von Lazarus oder dann von der Auferstehung Jesu und wir werden daran erinnert, ja, ich, dieses Leben ist nicht alles, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich werde auch auferstehen zu einem neuen Leben mit Jesus. Und es ist wunderbar, so durch die Bibel zu gehen. So wird Gott zu dir reden. Ich will dich aber noch zu einem anderen Schritt einladen. Nämlich vor der Frage, vielleicht auch mal danach, aber neben der Frage, was sagst du mir für meine Situation, die andere Frage zu stellen, die schlicht lautet, wer bist du? Wer bist du, Gott? Wie zeigst du dich in deinem Wort? Was kann ich neu über dich lernen? Wo kann ich neu über dich staunen? Und wenn du was über Gott lernst, dann wirst du über ihn staunen. Wenn du nicht über ihn staunst, hast du nichts über ihn gelernt. Ja, dann hast du irgendwelche Fakten abgespeichert, aber nicht verstanden, was das heißt. Wofür kann ich dich heute anbeten? Ich kann es jetzt nochmal sagen, wenn du das, was du über Gott gelernt hast, dich nicht tiefer in die Anbetung führst, dann hast du noch nicht so viel gelernt. Und dann hast du die gleichen Texte. Du siehst, du liest vom Auszug und du siehst den Gott, der machtvoll über die Unterdrücker triumphiert. Der ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und der gleichzeitig ungeheuer barmherzig ist mit seinem rebellischen Volk. Dann entdecke ich bei Hiob, dass Gott trotz aller Katastrophen immer noch die Fäden in der Hand hält, immer noch ein guter Gott ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Und dann sehe ich in den Heilungen, in den Auferweckungen, in der Auferstehung, Jesus ist tatsächlich der Sieger über alle Macht des Feindes, über alle Krankheit, über den Tod selbst. Verstehst du diese Verschiebung im Blickwinkel? Du guckst nicht nur, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun gerade, brauche ich das gerade, sondern mit wem habe ich es hier zu tun? Was ist das für ein Gott? Und auf ihn wollen wir schauen. Die Bibel ist ja nicht in erster Linie ein Handbuch mit Verhaltensregeln oder Verhaltenstipps. Ja, auch wenn wir da eine Menge rausziehen können, aber zuerst ist sie Ausdruck der Selbstoffenbarung Gottes. Also Gott teilt sich selbst mit. Er möchte, dass Menschen ihn kennen. Und wie funktioniert das? Menschen machen sich viele Gedanken, ob es einen Gott gibt, wie der sein könnte. Ja, du kannst mit zehn Leuten in einer Kneipe sitzen und dann darüber philosophieren, wie stellen wir uns denn Gott vor? Und jeder hat irgendeine Meinung. Und du wirst dann eine Menge lernen über diese Leute, die da um den Tisch rumsitzen. Aber du wirst nicht so viel über Gott lernen, ja, weil nur Meinungen ausgetauscht werden. Wenn du mit Leuten redest, die noch nie in Neuseeland waren und jeder hat irgendeine Idee, wie es in Neuseeland sein könnte, einer hat schon mal Herr der Ringe geguckt, okay, der ist im Vorteil. Also, nee, du musst entweder hinfahren oder du brauchst jemanden, der wirklich da war. Und im Fall von Gott brauchst du es, dass Gott auf dich zukommt. Weil er so weit weg ist, weil er so in einer anderen Dimension ist, wo man nicht eben einfach mit dem Bus hinfahren kann. Er muss sich uns mitteilen. Und genau das passiert. Und ihr Lieben, deshalb liebe ich die Bibel so sehr. Gar nicht zuerst wegen einzelner Dinge, die da drin stehen. Gar nicht zuerst wegen einzelner Aussagen, die sie macht. So kostbar das ist. Und je mehr du liest, desto mehr entdeckst du. Sondern wir sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes. Manchmal liest du Texte und denkst, es ist aber ein komischer Liebesbrief. Aber allein die Tatsache, dass dieser Gott sich mitteilt, dass er will, dass wir ihn kennen, selbst in ganz, vielleicht erstmal seltsamen Geschichten, ist ein Ausdruck seiner Liebe. Also er hätte auch einfach schweigen können. Dann wären wir alle im Dunkeln geblieben. Er hätte sagen können, okay, ich guck mal, ob die von sich aus irgendwie drauf kommen, wie man gescheit lebt. Und wenn nicht, werfe ich halt irgendwann wieder Schwefel drauf oder so. Aber nein, er teilt sich mit, weil er will, dass wir ihn kennen. Amen. So, wo war ich? Jesus selbst, also die Selbstoffenbarung Gottes, die hat einen Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist in Christus. Jesus Christus sagt den Pharisäern, Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und dann sagt er nicht aus völliger Käse, nein, sie ist es, die Heilige Schrift, die von mir zeugt. Und dann geht er weiter und sagt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also der Weg zum Leben ist beschrieben, ihr suchtet das Leben in der Bibel, aber die Bibel redet über mich. Und wenn ihr das Leben haben wollt, dann müsst ihr auch zu mir kommen, sonst funktioniert das nicht. Also nur drüber, wenn du Kochrezept liest, dann wirst du nicht satt. Ja, da kriegst du eher Appetit. Du musst kommen zu dem, der das Leben ist. Gott zeigt sich in seiner Herrlichkeit, damit ich reagiere, damit ich der Einladung folge, zu ihm zu kommen, damit ich Leben habe. Und jetzt hier, Jesaja 42, da sind wir ja eigentlich, lesen wir von der Größe, von der Herrlichkeit Gottes. Ja, ich habe das überschrieben, herrlicher Gott. Gott begegnet uns hier als herrlicher Schöpfer, als herrlicher Erlöser und als der eine herrliche Gott. Und wir gehen da durch. Vers 5, ein herrlicher Schöpfer. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet. Eine Übersetzung hat, ausbreitet wie eine Decke. Das ist das Bild, was hier, an das, was hier gedacht ist. Der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Wir schauen auf den, der der Schöpfer ist. Und ich komme nochmal zu dem, wie wir mit der Bibel umgehen. Weil das dann entscheidend ist, wer spricht denn da? Wessen Wort ist denn das? Ist das nur irgendein Buch, was vom Regal gefallen ist? Dann kann ich mir irgendeine Meinung dazu bilden. Und ich erlebe das so, dass wir ganz recht schnell, ich komme zu dem Schöpfer gleich, dass wir recht schnell dabei sind, so herumzusortieren in der Bibel. Wenn du das gar nicht, noch nie gemacht hast, super. Aber also wir sagen, okay, das ist mein Lieblingsvers. Den rahme ich mir ein, den klebe ich mir irgendwo hin, kannst du machen, ist super. Diese biblischen Bücher, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, Habakuk habe ich noch nie gelesen. Das ist ja langweilig. Irgendwie, wir machen irgendwelche Witze über, habt ihr das schon mal erlebt? Weiß nicht, so Bibelschule oder so, über irgendwelche komischen Geschlechtsregister, über lustige Namen, so, haha, du willst dein Kind nicht Apachschat nennen oder so. Und das ist dann ganz lustig. Aber ich wünsche mir, dass wir verstehen, wer hier redet. Mit wem wir es denn zu tun haben. Das ist nicht irgendein altes Poesiealbum, wo komische Verse drinstehen, sondern hier redet der lebendige Gott. Und dann ist die Bibel nicht unser Kleiderschrank, wo du deine Lieblingssachen hast und die olle Hose für die Gartenarbeit und Dann so ein paar Klamotten, die du eigentlich schon längst mal wegwerfen wolltest. Und da kramst du so drin rum, was dir denn passt. So funktioniert es nicht. Hier redet der lebendige Gott. Und ja, dann wird mich manches mehr ansprechen als anderes. Und ich habe es nebenbei schon mal vorhin gesagt, vieles ist in ganz andere Lebenssituationen hineingesprochen als meine eigene. Ganz andere kulturelle Situationen und so. Und dann, ja, Trost für Menschen, die von Feinden umzingelt sind und wo eine Armee gerade dich bedroht, ist für dich vielleicht gerade nicht so relevant. Und es ist okay. Für unsere Geschwister in der Ukraine wird es sehr relevant sein. Und wenn du verstehst, okay, es gibt auch andere Feinde, die nicht mit dem Panzer kommen oder mit dem Schlachtross, dann wird es auch relevant. Aber es gibt Texte, die werden dich erstmal nicht so ansprechen. Ich bin gerade in 3. Mose. Das ist dann manchmal so ein bisschen eine Disziplinsache, am Ball zu bleiben. Und manchmal findest du dann so eine Perle und manchmal auch nicht. Und dann ist gut, einfach weiterzulesen. Und übrigens auch gut, parallel in verschiedenen Büchern zu lesen in der Bibel, dass du nicht monatelang immer nur in Hesekiel bist und nichts verstehst, sondern vielleicht auch was anderes liest, was dich direkter anspricht. Aber beides ist Wort des lebendigen Gottes. Und in beiden will Gott zu dir reden. Ich kann da nicht rumsortieren. Also, wie achten wir die Worte des Vaters? Das ist die Frage, ja? Wenn jetzt unser Sammy sagen würde, also mein Lieblingsvers ist ja, fürwahr, lasst uns ein Eis essen gehen. Also er ist 10 Jahre alt, ja, für die, die ihn nicht kennen. Aber dann andere Textstellen, sowas wie, lass uns ins Bett gehen, die sagen mir nicht so viel, die überspringe ich lieber. Also genau genommen macht er genau das, aber so ist das natürlich nicht gedacht, wenn der Vater redet zu seinen Kindern. Und wenn unser Vater zu uns redet durch sein Wort, dann ist das nicht an uns zu sagen, nee, das möchte ich gerne hören und das andere lieber nicht so gerne. Ja, könnt ihr mir da folgen? Gott begegnet uns hier als der, der redet. Und der redet, ist der, der alles gemacht hat. Er ist der herrliche Schöpfer, der alle Galaxien ausbreitet wie eine Picknickdecke, der die Erde gemacht hat, dem wir unser blankes Leben verdanken. Lass uns neu lernen zu staunen. Deine hat da neulich schon mal drüber gesprochen. Lass uns neu lernen zu staunen. Was für ein wunderbarer, herrlicher Schöpfer ist unser Gott. Und er ist derselbe, der dann zu uns redet. Du kannst dir das Universum anschauen, soweit du es sehen kannst. Du kannst dir diese Schöpfung anschauen um dich herum. Sagen, das ist der, der hier mit mir spricht. Und dann lade ich ein, dass wir hören auf das, was er zu sagen hat. Also ein herrlicher Schöpfer und dann geht es aber weiter, ein herrlicher Erlöser. Ich lese nochmal die Verse 6 und 7. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Jetzt wichtige Frage, von wem ist hier die Rede? Ja, wer ist hier gemeint? Das ist ja wichtig zu wissen. Dann müssen wir wissen, wo wir sind bei Jesaja. Es gibt da mehrere poetische Texte, gerade in diesem Teil von Jesaja, die irgendwelche Theologen mal genannt haben, die Lieder vom Knecht Gottes. Weil da immer wieder von dem Knecht Gottes die Rede ist. Und der wird nicht so ganz eindeutig gleich identifiziert. Also wird nicht vorher gesagt, übrigens, jetzt reden wir von dem oder von dem oder von dem. Man muss es so ein bisschen erschließen. Und es gab dann verschiedene Versuche. Also wir sind hier, Jesaja prophezeit über die Zeit des Exils und dann die Befreiung aus dem Exil, also Gefangenschaft in Babylon. Der persische König Kyros ist dann, wird hier dann ein paar Kapitel weiter als der Gesalbte Gottes beschrieben. Erstaunlich für einen heidnischen König. Ist der hier auch dieser Knecht? Auf jeden Fall wird er als Befreier gebraucht von Gott. Aber alles, was dann über diesen Knecht Gottes gesagt wird, passt dann doch nicht so ganz auf den. Also, dann manches davon scheint zu Israel als ganzem Volk zu reden. Also, ganz Israel hat die Berufung, Licht für die Nationen zu sein. Und später ist auch dem Volk des neuen Bundes sind viele dieser Verheißungen oder dieser Zusagen gegeben. Ihr seid das Licht der Welt. Paulus sagt das über seinen eigenen Dienst. So wie geschrieben steht, ihr werdet ein Licht für die Nationen sein. Also wir können vieles davon auch für uns persönlich nehmen. Aber der Höhepunkt, der Knecht Gottes par excellence sozusagen, ist der, von dem in einem anderen dieser Knechtslieder in Jesaja 53 geschrieben ist, wo es heißt, er, dieser Knecht Gottes, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Schreibt Jesaja ben Amos über 700 Jahre, bevor Jesus am Kreuz stirbt, als wenn er eine Reportage darüber schreiben würde. So präzise. Und hier ist der Knecht, der sich hingibt. Und hier ist, glaube ich, der auch hier primär angesprochen wird. Wie gesagt, manches gilt auch für, können wir auch für uns nehmen, gilt auch für andere. Aber er ist der dieser Diener ist. Und er ist der, in dem uns die Herrlichkeit Gottes begegnet, in ihrer wunderbarsten Form. Und wie großartig ist das, ihn zu entdecken. Ich, der Herr, sagt Gott, habe dich gerufen und halte dich bei der Hand. Jesus ist unterwegs ganz klar im Plan des Vaters. Als Mensch auf der Erde, ganz in der Abhängigkeit von seinem Vater. In Johannes 5, da waren wir vorhin schon mal, Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also er ist in dieser engen Verbindung mit dem Vater. Man kann sagen, okay, Jesus brauchte das halt, wir nicht. Das ergibt keinen Sinn, oder? Er ist der so nah am Vater ist, ganz klar in seinem Plan unterwegs. Und dann heißt es weiter, ich mache dich zum Bund für das Volk. Das ist eine interessante Aussage. Also Israel geht ins Exil, in die Gefangenschaft und sie fragen sich, was ist jetzt eigentlich mit diesem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat? Wir haben ihn gebrochen, wir haben jedes einzelne Gebot, was er uns gegeben hat, gebrochen, immer wieder. Er hatte uns gesagt, wenn ihr das tut, werde ich euch ausreißen aus eurem Land. Und jetzt ist dieser Bund hinüber. Gibt es jetzt noch eine Hoffnung, gibt es noch eine Zukunft? Oder werden wir, wie andere Völker, wurden auch zerstreut und von denen ist keine Spur mehr übrig? Ja, aus was ist aus den Hethitern geworden? Die sind irgendwie aufgerieben unter den anderen Völkern in der Welt. Und Gott sagt jetzt nicht nur der Bund, doch, der besteht noch. Oder auch nicht nur, ich stifte einen neuen Bund, auch wenn er das sagt, sondern hier sagt er, ich mache ihn zum Bund. Das heißt, Jesus, und nicht nur für mein Volk, sondern für alle Menschen. Also Jesus ist nicht nur der Bote eines neuen Bundes. Ich habe neue Informationen für euch. Ich war auf dem Berg, ich habe wieder neue Steintafeln gekriegt. 2.0 oder 3.0 oder so, gab es ja schon mal ein Ab. Sondern Gott sagt, ich mache ihn zum Bund, in Person. Das ist eine eigenartige Formulierung. Aber Vielleicht spürst du was kann man. Ne? Also ist ein Unterschied, ob du sagst, ja, ich habe jemanden, vorhin kam hier jemand und fragte, wie man hier in die Innenstadt kommt. Und dann haben wir, okay, wo genau wollen sie denn hin und so, wusste er auch nicht, aber haben wir ihn irgendwo hingeschickt. Aber der hat uns dann nicht mitgenommen. Wir waren ihm egal, das meine ich gar nicht, ist gar nicht Schlimmes. Der wollte ja in die Stadt und nicht zu uns. Ja, der weiß nicht, was er verpasst. Aber also der Wegweiser geht nicht mit. Der ist dann auch, der reicht dann auch. Wenn der, ne, du hast einen Klavierlehrer, wenn du perfekt Klavier spielen kannst, brauchst du den Lehrer nicht mehr. Aber Jesus ist nicht der Wegweiser, sondern er ist der Weg und er ist das Ziel. Ja, da werden die Bilder ein bisschen verschwimmen. Er ist unsere Rettung. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Leben. Er ist die Quelle des Lebens, aber er ist das Leben selbst. Das heißt, ich komme nie an den Punkt, dass ich sage, danke Jesus, das war sehr freundlich von dir. Ab hier schaffe ich es alleine. Ja, so wie mit irgendwie Fahrlehrer oder Klavierlehrer, was weiß ich. Er versteht, glaube ich, die Bilder. Jesus ist der Bund in ihm, durch ihn, in der Gemeinschaft mit ihm. Habe ich auch Gemeinschaft mit dem Vater? Haben wir auch Gemeinschaft miteinander? Sind wir dieses neue Volk Gottes aus allen Völkern? Und wenn wir Abendmahl feiern, hören wir, wie Jesus über dem Kelch sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. In ihm findet dieser Bund statt. Er gibt sich selber hin. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und dann, ich habe es schon eben kurz erwähnt, er ist das Licht der Heiden. Also für alle Völker. Er öffnet Augen, er zerbricht Türen, er löst Ketten, er führt in die Freiheit. Das ist schon mal irgendjemand erlebt. Ja, er ist. Und das tut er heute in der Welt. Das ist nicht nur, ja, das haben wir gelesen, das war damals so, sondern das ist das, was du heute erleben kannst, da wo du das brauchst. Und da wird es wieder ganz persönlich. Er will dir die Augen öffnen, da wo du blind bist, für Gottes Wahrheit. Und deinem Freund, deiner Nachbarin, deinem Familienmitglied. Du sagst irgendwie, sie hören es, ich erzähle es ihnen, aber sie wollen es nicht sehen. Dann ist er derjenige, der Augenlicht gibt für diese Wahrheit. Er ist der, der die Fesseln löst, die uns binden. Er ist der Kettensprenger. Lass uns, ja, möge Gott uns Augen schenken für diesen herrlichen Erlöser. Und wenn du nicht gewiss bist, dass du dieses Geschenk der Erlösung empfangen hast, wenn du nicht weißt, ob Gott dich annimmt in Ewigkeit oder du merkst, da kriecht immer wieder ein Zweifel rein, wenn du nicht weißt, ob du sein Kind bist, wirklich, ob du zu ihm gehörst, dann lade ich dich ein, dass du ihm heute neu dein Ja gibst. Und schieb das nicht weg und sag, naja, das ist doch für die Leute am Anfang, ich bin doch ganz lange dabei. Ja, du kannst ganz lange dabei sein und doch kriecht da so ein Zweifel rein. Oder du merkst, ich habe hier irgendwas versaubeutelt in meinem Leben und ob er mich jetzt noch, sonst das Normale, das vergibt er ja, aber was ist damit? Gib ihm dein Ja und er spricht sein großes Ja über deinem Leben aus. Der König, Schöpfer des Universums, opfert sich selbst auf, damit du Gemeinschaft mit ihm, mit dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist haben kannst in Ewigkeit. Lass uns dieses Geschenk nicht ansehen und sagen, naja, ich überlege es mir nochmal irgendwann später, sondern lass dich da beschenken. Zum allerersten Mal oder ganz oder heute neu. Und wenn du dieses Geschenk empfangen hast und sagst, ja, ist mir klar, frage ich dich und nicht unter, soll kann nicht irgendwie komisch Druck sein, sondern die Frage ist dein Herz voller Anbetung. Fließt dein Herz über mit Dankbarkeit für diesen Retter? Wenn du dir das klar machst, was hat er für mich gemacht? Was hat er mir geschenkt? Wie reagiert da dein Herz? Oder denkst du, ja, weiß ich schon, Pastor, erzähl doch mal was Neues. Dann herzliche Einladung. Du musst nicht irgendwelche Gefühle produzieren, die gerade nicht da sind, aber er will neu dein Herz füllen. Er will dir auch neue Freude schenken. Er will dir auch neu, er will dir ein neues Lied schenken. Wenn wir hier weitergehen, der nächste Vers, Vers 10 in Jesaja 42, da heißt es dann, singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer fahrt, was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und darum geht es am Schluss und dann, das dauert jetzt nicht mehr so lange, er ist der eine herrliche Gott. Das ist Vers 8 und das ist eigentlich hier der Dreh- und Angelpunkt. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott ist sehr großzügig, aber es gibt Dinge, die er nicht teilt. Schon drüber nachgedacht. Gott eifert um seine Ehre. Manche stolpern darüber. Im 5. Mose 4 heißt es, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Israel gerät in Gefangenschaft, wird besiegt von Feinden und dann ist die Versuchung zu denken, aha, die Götter unserer Feinde sind doch stärker als unser Gott. Das hätten die ja nicht gewonnen. Tatsache ist, dass Gott Israel in die Hand der Feinde gegeben hat als Gericht. Aber er ist der souverän ist. Gott sagt hier in diesen Kapiteln immer wieder, ich bin der lebendige Gott. Wer will einem Stück Holz vertrauen? Und das wird immer wieder von anderer Seite angeguckt. Das ist doch verrückter, ein Stück Holz, da sprätst du dir deinen Schnitzel draus und dann nimmst du ein anderes Stück und machst dir deinen Gott draus. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich bin der Herr. Jahwe, der ich bin. Ich bin da. Ich werde sein, der ich sein werde. Gestern, heute, in Ewigkeit. Und ich stehe zu meinen Verheißungen. Und davon spricht hier der letzte Vers, Vers 9. Was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Dann erwarte doch auch, dass das, was noch aussteht, auch geschehen wird. Ich überlege es mir nicht zwischendurch anders. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich bin der Herr, sagt Gott, und ich gebe meine Ehre keinem anderen. Gott eifert leidenschaftlich um seine Ehre. Warum? Warum sucht er Anbetung? Warum sucht er die Ehre? Nicht, weil er so ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und es mal braucht, dass ihn auch mal einer lobt, sondern weil er Wahrheit ist, weil er Liebe ist, weil er Gerechtigkeit, weil er Heiligkeit ist, weil er die Wahrheit liebt. Und wenn du die Wahrheit über Gott sagen willst, dann kannst du nur ihn loben und preisen. Alles andere bleibt unter der Wahrheit. Wenn du sagst, Gott, du bist der Größte, du bist das Beste, was mir je passiert hat, dann wird er nicht sagen, wird er nicht rot werden und sagen, nee, so gut bin ich ja nun auch wieder nicht, sondern er wird sagen, Halleluja, gelobt sei ich, du hast recht. Ja? Und er freut sich, wenn du diese Wahrheit erkennst. Und er will, dass wir ihn ehren, dass wir ihn feiern. Und das Großartige dabei ist, Gott wird dabei verherrlicht, er kommt groß raus, andere sollen ihn erkennen und wir werden gerettet. Wir empfangen Freude, wir empfangen Leben. Also nicht so, dass du irgendwas dir abpresst als Opfer, sondern du selber wirst beschenkt und er kriegt die Ehre. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das für uns, weil es uns gut tut und die Wahrheit ist, dass er der Größte ist. Und dann sollen wir ihn auch bekennen, okay? Und niemand anders verdient dieses Lob. Niemand anders verdient diesen Platz in unserem Herzen. Niemand anders verdient diese Ehre. Und du ehrst das, ja, da wo deine Aufmerksamkeit ist, da wo deine Zeit ist, da wo deine Energie ist, kannst du gucken, okay, wem gebe ich eigentlich Aufmerksamkeit in meinem Leben? Oder was, welcher Sache? Das höchste Ziel Gottes ist, dass wir voller Freude Gott anbeten. Und das ist diese wunderbare Verbindung. Gott empfängt die Ehre, die Anbetung, die ihm zusteht. Wir empfangen Freude und Leben in ihm. Und dieses Leben hier, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist ja nicht der Schlusspunkt, sondern wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Und wir glauben, dass dann wir auferstehen werden zu einem neuen Leben. Und Johannes, der gesagt hat, wir sahen seine Herrlichkeit, der beschreibt auch dieses neue Leben im neuen Jerusalem. Offenbarung 21. Ich sah keinen Tempel darin in der Stadt, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Also du brauchst keinen Ort mehr, der die Gegenwart Gottes symbolisiert, weil die Gegenwart Gottes einfach da ist. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Herr, wir preisen dich in deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich als den Schöpfer. Wir preisen dich als den Erlöser. Wir preisen dich als den, dem alle Ehre gebührt, dem alle Anbetung gebührt, dem auch aller Gehorsam gebührt. Der uns erfüllt, der sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Danke, Jesus, dass du dieser wunderbare, herrliche Gott bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns so sehr beschenkst. Halleluja.